Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zachäus, der zu klein geratene Schurke, einer der bekanntesten Helden des Neuen Testaments, denke ich. Wer einen Kindergottesdienst mitgemacht hat, der hat den garantiert irgendwann gehabt, Detlef, oder?
Genau.
Wahrscheinlich bekannter sogar als die meisten Apostel. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Thema Reaktionen. Und 5 Reaktionen von verschiedenen Personen in dieser Geschichte stelle ich vor. Und die erste Reaktion einiger oder vieler vielleicht bei der Lesung wird gewesen sein: Ach, die Geschichte, kenne ich, klar. Nichts Neues. Da kann ich mal getrost abschalten. Tu das nicht. Ich bin mir sicher, dass Gott dich heute mit dieser Geschichte ganz persönlich berühren kann. Auch wenn du sie zum 1001. Mal hörst vielleicht. Leute in meinem Alter wissen ja, 1000 Mal berührt, ne? Nichts passiert und beim nächsten Mal. Kommen wir also zur ersten Reaktion. Zachäus hört, dass Jesus kommt und will ihn unbedingt sehen. Eine Vorgeschichte hierzu gibt es nicht. Nichts, was uns klar machen könnte, warum er denn Jesus sehen will und ob das überhaupt seine eigene Idee war. Nichts über seinen inneren Zustand, seine Wünsche, seine Hoffnungen. Nur Zachäus hört, dass Jesus kommt und will ihn mit allen Mitteln sehen. So einen Zeitgenossen kann sich doch jede Gemeinde nur wünschen, oder? So viel Eigeninitiative und Interesse, da bleibt für uns ja gar nicht mehr viel zu tun. Allerdings müssen wir anerkennen, dass er auf einen Baum klettern musste, um Jesus zu sehen. Der direkte Zugang schien ihm nicht möglich. Der Jesus begleitende Tross schien ihm doch glatt die Sicht auf Jesus versperrt zu haben. Deshalb die Idee mit dem Baum. Versperren wir etwa anderen auch manchmal die Sicht auf Jesus? Tatsache ist, da sucht jemand Jesus, mit welchen Absichten auch immer. Mehr wollte Zachäus offensichtlich gar nicht. Nur Jesus sehen. Von kennenlernen oder gar mit ihm leben ist hier zumindest nicht die Rede. Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Das ist die zweite Reaktion. Jesus sieht Zachäus, lädt sich bei ihm ein und Zachäus nimmt ihn mit in sein Haus. Das finde ich doch sehr bemerkenswert, denn Zachäus wird von Jesus entdeckt auf seinem Platz, hoch auf dem Baum. Wer hier nun wen zuerst gesehen hat, wird nicht erzählt, aber Jesus sieht Zachäus und lädt ihn zu sich nach Hause ein, üblicherweise zum Essen. Das war also Jesu Idee, nicht die des Zachäus. In allen Übersetzungen, Bibelübersetzungen, die ich gefunden habe, und bei Internet findet man viele davon, steht immer, ich soll oder ich muss heute dein Gast sein. Da steht nicht, ich möchte jetzt heute sofort bei dir einkehren. Geschweige denn irgendeine Frage an Zachäus, ob er das denn überhaupt will. Auch nicht, was er denn da auf dem Baum zu suchen habe. Nur, dass er runterkommen soll. Jesus erkannte in Zachäus offensichtlich die Bereitschaft, sich auf ihn einzulassen. Und deshalb musste er Jesus bei ihm einkehren. Die Ernte war sozusagen reif. Längeres Warten würde riskieren, dass die Frucht am Baum verfällt und ungenutzt herunterfällt. In diesem Fall vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und das gilt auch für uns heute. Wenn jemand ehrlich Jesus sucht, dann lässt er sich auch finden. Wenn du ehrlich auf der Suche nach Jesus bist, dann kannst du sicher sein, dass du ihn auch findest, oder? Dass du von ihm gefunden wirst. Auch hier und heute ist das möglich. Ich hoffe, dass dir hier niemand die Sicht auf Jesus versperrt. Also begnügen wir uns doch einfach damit, den Leuten einen Blick auf Jesus zu ermöglichen. Das geschieht, indem wir zum Beispiel Menschen hierher einladen. Oder indem wir erzählen, was Jesus für uns bedeutet. Oder wie er in der Bibel beschrieben wird. Dass er ein großes persönliches Interesse an uns hat. Immerhin war ihm das ja sein Leben wert. Oder leben wir, wer das Redens nicht so fit ist, leben wir einfach in unserem Alltag nach seinen Maßstäben? Damit ermöglichen wir anderen Menschen ganz praktisch einen Blick auf Jesus. Jesus wird entsprechend reagieren. Ich würde sagen, das ist doch ein ganz relativ simples Evangelisationsprogramm, oder? Das kann im Grunde jeder. Zurück zu Jesus. Über den Aufenthalt Jesu im Haus des Zachäus wird rein gar nichts in diesem Text berichtet. Allein, dass Jesus sich zu ihm einlädt, reicht für die dritte Reaktion. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Die Leute sind empört. Denn auch die Leute haben offensichtlich registriert, dass die Aktion von Jesus ausging, nicht von Zachäus. Er lädt sich zu ihm ein und sie sind empört und er nicht, weil er sie nicht eingeladen hat. Warum reagieren die Leute so? Und diesmal sind es ja nicht die Pharisäer, nicht die geistliche Elite, sondern das gemeine Volk, sowas wie du und ich. Würden wir vielleicht ähnlich reagieren? Immerhin hatten die Leute ja recht, ne? Zachäus war ja ein Gauner und Betrüger. Ein Jude, der für die römische Besatzungsmacht arbeitete. Ein Zöllner, der zu viel verlangte. Also zu so einem lädt man sich natürlich nicht nach Hause ein. Schon gar nicht als Jude, als gläubiger Mensch. Wir sind es gewohnt, in Kategorien zu denken. Richtig ist gut, falsch ist böse. Richtig lieben wir, Falsches hassen wir. Mit Richtigem darf man sich abgeben, Falsches und Böses sollte man meiden und verurteilen. Dieses Denken und Beurteilen ist fest im Menschen verankert. Wahrscheinlich oder sicherlich auch in vielen Christen. Und über die Ursache dieses Denkens möchte ich einen kleinen Exkurs einschieben. Dazu passt ganz gut, dass Zachäus auf einem Baum gesessen hat. Ich habe in meiner letzten Predigt schon ein Buch von Esther Baumann mit dem Titel Die zwei Bäume erwähnt. Sie beschreibt in diesem Buch das Beurteilen von richtig und falsch als das Denken vom Baum der Erkenntnis aus, als das Denken vom Baum des Erkenntnisses zwischen Gut und Böse. Wir erinnern uns, das ist der Baum, der im Paradies stand und von dem Adam und Eva auf gar keinen Fall essen sollten, aber es aus bekannten Gründen und mit fatalen Folgen trotzdem taten. Eine dieser Folgen war das komplette Verändern, eine komplette Veränderung ihres Denkens, da sie jetzt zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch unterscheiden konnten. In dem Moment, als Adam und Eva von diesem Baum aßen, fand für sie ein kompletter Identitäts- und Ortswechsel statt. Identitätswechsel, weil ihr Denken jetzt komplett anders geprägt war, weil sie anders dachten und anders beurteilten als vorher. Und ein Ortswechsel, ganz konkret, sie flogen physisch aus dem Paradies raus. Warum? Doch das sagt Gott, damit sie in diesem Zustand nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und dieses Denken, dieses Handeln, diesen Zustand für ewig zementieren würden. Deshalb stellte Gott auch Wachen am Eingang des Paradieses auf, damit sie dahin nicht mehr zurück konnten. Natürlich gibt es Gut und Böse, das ist ja wahr. Und am Baum der Erkenntnis, mit dem Denken vom Baum der Erkenntnis her, kann man viele Wahrheiten kennen. Zum Beispiel die eben genannte, das Gute zu suchen und das Böse zu vermeiden. Aber Wahrheit an sich bringt noch kein Leben hervor. Es bewirkt keine Veränderung. Es vermittelt nicht Nähe und Angenommensein, sondern es provoziert Gegenwehr. Eine Verteidigungshaltung oder ein sich schlecht fühlen, wenn das eigene Leben nicht im Einklang mit dieser genannten Wahrheit ist. Als Gegenpart zu diesem Baum der Erkenntnis beschreibt sie den Baum des Lebens, der auch im Paradies stand. das Leben an diesem Baum des Lebens ist keine spezielle Technik, die man sich irgendwie aneignen könnte, sondern es ist ein vollkommen anderes Leben. Ein Leben nämlich, das sich Gott ursprünglich für uns gedacht hatte. Und genau so lebten Adam und Eva auch, bevor sie von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Sie lebten in der Realität der Gegenwart Gottes. Es war ein Leben im Königreich Gottes, ein Leben in geschenkter Gnade und Barmherzigkeit, ein Leben in direkter Beziehung zu dem lebendigen Gott, ein Leben im Glauben und ein Leben im Geist. Und um zum Leben mit an diesem Baum des Lebens zurückzukommen, ist wiederum ein kompletter Identitäts- und Ortswechsel notwendig. Und dieser vollzieht sich genau dann, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen. Mein Denken und Handeln wird dadurch vollkommen verändert. Und ich komme von dem Einflussbereich des Bösen in den direkten Einflussbereich Gottes zurück. Am Baum der Erkenntnis werden wir zu vielen wahren Erkenntnissen kommen. Und die Aussage, Zachäus sei ein Gauner und Heißabschneider, ist ja faktisch erstmal wahr. Nützt aber ihm nicht so richtig. Sie bringt Zachäus nicht zum Guten, sondern nagelt ihn auf seinem Wesen fest und auf dem, was er getan hat. Eine hilfreiche und Veränderung bewirkende Erkenntnis, die wird vom Baum der Erkenntnis geradezu kategorisch verhindert, nämlich die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis, wie Gott ist, die Erkenntnis, was er will und die Erkenntnis, wie er, Gott, die Dinge sieht. Das kann uns nur der Baum des Lebens geben, denn dort lernt man das Leben höchstpersönlich kennen, Jesus Christus selbst. Jesus ist der Baum des Lebens. Jesus ist die Wahrheit und bei Jesus begegnet man der Wahrheit, ohne dass sie ausgesprochen werden müssen. Die Leute verurteilen Zachäus vom Baum der Erkenntnis aus, weil das, was Jesus tat, was Zachäus tat, falsch war, war es auch falsch, sich bei ihm einzuladen. Jesus beurteilte Zachäus vom Baum des Lebens aus. Er sah natürlich auch das Falsche an Zachäus, aber er reagierte darauf ganz anders als die Leute oder häufig auch wir. Das Ergebnis sehen wir in dieser Geschichte. Das scheint für uns eine unlösbare Spannung zu sein. Recht muss doch Recht bleiben, oder? Falsch ist doch falsch und böse ist doch böse, oder? Die Gebote sind doch die Gebote und sie müssen doch eingehalten werden, oder? Genau in dieser Spannung lebte auch ein Gesetzeslehrer der Juden, von dem die Bibel berichtet. Er kam zu Jesus und fragte ihn: Lehrer, was ist das größte Gebot im Gesetz? Im Grunde hat er damit typisch menschlich oder typisch Baum der Erkenntnis mäßig gefragt: Jesus, was ist denn nun das Wichtigste? Wie mache ich es denn genau richtig? Und Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Nichts von: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Hier wird für mich ganz deutlich, bei einem Leben nach Gottes Willen, also am Baum des Lebens, geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um Liebe und Beziehung. Danach fragt Jesus. Das interessiert den Himmel. Und genau das praktiziert Jesus in dieser Geschichte des Zachäus. Er investiert in die Beziehung zu ihm, indem er sich zu ihm einlädt. Hat Jesus denn etwa tatsächlich nicht die Schlechtigkeit des Zachäus vor Augen? Jesus, der die 10 Gebote in der Bergpredigt dermaßen verschärft ausgelegt hat, dass sie aber auch kein einziger mehr komplett einhalten kann. Doch, ganz bestimmt hat Jesus das vor Augen. Und wenn er es vergessen haben sollte, die Leute haben ihn gerade wieder ganz genau daran erinnert. Er kennt Zachäus sogar noch viel besser als die Leute, als alle, die ihn verurteilen, und hätte wahrscheinlich demnach viel mehr Gründe, ihn auch zu verurteilen. Aber Jesus ist gekommen, um genau diese Urteile auf sich zu nehmen und Gnade zu schenken. Verkündigen wir also Jesus, dann geht es immer um Gnade und Wahrheit. Predigen wir nur Wahrheit, dann ist es nicht barmherzig und dann ist es nicht Jesus. Predigen wir nur Gnade, dann ist es billig, dann ist es auch nicht Jesus. In Jesus ist beides untrennbar vereint. Noch zwei kurze Beispiele aus der Bibel, die verdeutlichten, wie Jesus diesen scheinbaren Spagat schafft. Denken wir an die Ehebrecherin, die in flagranti erwischt wurde und zur Verurteilung zu Jesus gebracht wurde. Ihr kennt dessen Frage an die Ankläger. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Keiner hat geworfen, obwohl es vom Gesetz so gefordert gewesen wäre. Ehebrecherinnen waren zu steinigen. Am Ende fragte die Frau nur: Hat dich niemand verurteilt? Hat niemand das Gericht an dir vollstreckt? Dann tue ich es auch nicht. Geh hin und sündige in Zukunft nicht mehr. In Klammern, wohl wissend, dass das wohl nicht gelingen wird bei der Frau. Und bei uns auch nicht. Oder denken wir an Petrus, der dreimal geleugnet hat, Jesus zu kennen. Jesus fragt ihn dann später dreimal: Hast du mich lieb, Petrus? Ich könnte mir vorstellen, dass er es unter anderem deshalb dreimal sagen müsste, weil Petrus überhaupt nicht gerafft hat, dass dies die einzige Frage war, die Jesus ihm stellte. Wir hätten vielleicht eher, und das doch auch sehr gnädig, Folgendes erwartet: Weißt du, Petrus, du darfst halt nicht immer gleich drauf losreden. Immer schön überlegen, wenn du sprichst. Und wenn du wieder in einer Situation bist, wo dich Furcht überfällt, dann proklamierst du am besten diese drei Bibelstellen und betest mit ein paar Jünger, dann klappt das nächste Mal bestimmt besser. Wie auch immer, diesmal hast du es fürchterlich falsch gemacht. Das vergebe ich dir. Aber nächstes Mal kannst du es dann richtig machen, okay? Und was interessiert Jesus? Hast du mich lieb? Dreimal hast du mich lieb. Liebe und Demut zählen bei Gott mehr, als dass wir es richtig machen oder dass wir von anderen das erwarten, dass sie es richtig machen. Und deshalb zieht Jesus alle Sünder, Versager und Zachäusse geradezu an, weil sie spüren, dass er anders ist. So wie Zachäus sich von ihm angezogen fühlt. Soweit dieser kleine Ausflug als Hintergrund für die Reaktion der Leute, die zwar Recht haben, aber keine Gnade kennen. Jesus hat sich also bei Zachäus eingeladen und ist jetzt bei ihm. Und was passiert dann? Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Die vierte Reaktion des Zachäus auf die Einladung Jesu. Zachäus bereut, was übrigens ein Teil dessen ist, was die Bibel Buße, also Umkehr, nennt. Und er verspricht Wiedergutmachung. Zachäus ist Jesus, der Wahrheit begegnet. Er hat durch dessen Gegenwart verstanden, dass er so nicht weitermachen kann. Allein Jesu Einladung zu ihm nach Hause hatte gravierende Folgen. Im Text steht nichts von einer Aufforderung Jesu an Zachäus, sein Unrecht wieder gut zu machen. Jesu Gegenwart einzig und allein regelt das von selbst, ohne Worte. Und das finde ich persönlich am faszinierendsten an diesem Text. Keine Verurteilung, keine Moralpredigt, keine Aufzählung der Schlechtigkeiten. Jesu lädt sich ein. Das allein genügt. Es steht nicht in meiner Verantwortung, den anderen auf seine Fehler festzunageln. Meine Aufgabe ist, ihn in die Gegenwart Jesu zu bringen. Die regelt dann schon alles andere. Natürlich muss ich mit dem, was schlecht ist, ganz hart umgehen, aber nur bei mir selbst. Nur bei meinen eigenen Fehlern. Mit denen darf ich radikal ins Gericht gehen, darf sie verurteilen, darf sie hassen und darf sie vor Gott bringen. Niemals mit den Fehlern des anderen. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt Menschen, die strahlen so etwas Besonderes aus, dass einem seine eigene Unzulänglichkeit sehr deutlich wird. Meist ist das aber eher bedrückend und stressig. Bei Jesus kann man sich das jetzt voller Gnade und voller Barmherzigkeit und voller Liebe und absolut positiv und motivierend vorstellen. So motivierend, dass Zachäus absolut keine billige Lösung vorschlägt. Er wird ein Vermögen ausgeben müssen, um allein allen, die er betrogen hat, alles vierfach zurückzugeben. Und zusätzlich verspricht er ja noch, die Hälfte seines Vermögens an Arme zu verteilen. Also Leute, die er ja gar nicht betrogen hat. Was hat er mit denen zu tun? Vielleicht war er danach finanziell ein armer Mann. Mag sein. Innerlich hatte er offensichtlich so viel dabei gewonnen, dass ihm das vollkommen egal zu sein schien. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Hause sind, Rettung gebracht. Das war die fünfte Reaktion, die letzte, die Reaktion Jesu auf die Zusage des Zachäus. Jesus sagt ihm und seinem Haus Rettung zu. Hat Zachäus sich jetzt seine Errettung erkauft? Ordentlich investiert hat er ja. Wenn dem aber so wäre, dann hätte Jesus zumindest warten müssen, bis er diese Zusage auch umgesetzt hat und sein Geld verteilt hatte. Von dieser Reihenfolge steht hier allerdings nichts im Text. Das Eingeständnis seiner Fehler und die Zusage der Wiedergutmachung reichen Jesus vollkommen aus. Und das reicht auch für dich. Und das reicht auch für mich. Glaubst du, du hast Schuld auf dich geladen, die dich für immer von Gott trennt? Glaube diese Lüge nicht. Vertraue auf die Vergebungsbereitschaft dessen, der selbst Zachäus vergeben hat, auch wenn kein anderer das tun wollte. Anders als in anderen Geschichten dieser Art wird weder von Zachäus der Wunsch geäußert, mit Jesus weiterzuziehen, noch fordert Jesus ihm auf, ihm zu folgen. Außerdem musste Zachäus ja noch sein Versprechen der Wiedergutmachung einlösen, also seine Knete verteilen. Hat er seinen für einen Juden absolut unrühmlichen Beruf an den Nagel gehängt? Ist er in sein altes Leben zurückgekehrt, unverändert? Oder hat er als veränderter Mensch seinen alten Platz wieder eingenommen und hat ihn anständig, also vielleicht richtig, ausgefüllt? Es wird nicht berichtet. Du darfst dir die Geschichte selber zu Ende denken. Zum Schluss. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das Fazit. Genau wegen so einer Situation musste und ist Jesus auf diese Welt gekommen. Er ist nicht gekommen, um aus uns bessere Menschen zu machen, die fröhlich ohne ihn weiterleben. Er ist auch nicht gekommen, um unsere eigenverantwortliche Lebensführung mit etwas Spiritualität aufzupimpen. Jesus ist gekommen, um den Verlorenen, also den ohne Gott Lebenden, alles zu schenken. Ihre Rettung. Rettung bedeutet übrigens ganz simpel: Ich komme von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Von einem Leben, das mit dem ewigen Tod und der ewigen Trennung von Gott endet, zu einem Leben in Gemeinschaft mit Gott, bei dem der Tod nur ein kleiner Übergang ist. Anders gesagt, ich komme vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens. So hat Gott sich das ursprünglich gedacht. Dafür wurden wir erschaffen. Das ist unser Ziel. Zachäus will Jesus sehen. Jesus sieht Zachäus und kommt ungeladen, aber erwünscht in sein Haus. Die Umgebung ist befremdet. Zachäus erkennt in der Gegenwart Jesu seine Schuld und kehrt um. Jesus spricht ihm Rettung zu, nach der er eigentlich gar nicht gefragt hat. Er wollte eigentlich nur Jesus sehen. So ist das, wenn man Jesus begegnet. Unsere Aufgabe als Menschen, die Jesus kennen, ist es, in anderen den Wunsch zu wecken, genau in diese Gegenwart Jesu zu kommen. Alles andere kommt dann von selbst, beziehungsweise bewirkt seine Gegenwart. Denn irgendwo sitzt immer einer auf einem Baum und hält Ausschau. Irgendwo ist immer einer voll mit Fragen, die auf Antworten warten. Irgendwo wartet immer einer darauf, dass du durch seine äußere Schale hindurch siehst. Und irgendwo wartet immer einer auf Jesus, zu dem wir sagen können, komm vom Baum herunter. Jesus muss heute, will heute, wird und kann heute zu Gast sein bei dir. Amen.